Ja, heute Abend dürfen wir einen Input hören von der Florina Null. Ihr habt sie sicher auch schon da gesehen. Sie kommt auch da wegen des P2B und ist auch im P2B Focus dabei. Und dort ist eben auch die Idee entstanden, dass sie mal von uns etwas könnte erzählen. Weil anscheinend hat es einen Abend gegeben, wo sie einen mega tiefgründigen, langen Monolog gehalten und Livia gefunden hat, ja, wieso kommst du nicht mal und erzählst uns, was du alles auf dem Herzen hast. Etwa so war es, wie ich es gehört habe. Ich war nicht dabei gewesen, genau. Aber ich bin mega gespannt, was du uns zu sagen hast. Danke vielmals.
Merci. Das läuft schon, hey? Super. So. Gut. Begrenztheit. Ein Thema, glaube ich, wo ein bisschen ambivalent kann diskutiert werden. Ein Thema sicher auch, wo wir nicht mega gern haben und doch sind wir es alle. Ein Thema, wo mich schon lange begleitet, sicher auch, weil ich selber immer wieder mit meiner eigenen Begrenztheit konfrontiert wird, beziehungsweise an meine Grenzen komme und das manchmal mehr oder weniger schmerzhaft darf oder muss erleben. Ausschlaggebend ist dabei aber der Roland Mahler gsi. Also er hat das Wort Begrenztheit mal wirklich reingebracht. Das habe ich dann auch so aufgenommen. Das war auch in einem P2B mal gsi, am Sonntagabend noch tun im Keller. Und es ist ums Leiden gegangen. Und er hat auf die Frage, was unser Leiden in der heutigen Zeit ist, geantwortet. Das Leiden von unserer Zeit ist, die eigene Begrenztheit können zu akzeptieren. Und natürlich aus der dann auch schöpfen können oder in dieser Begrenztheit ihnen doch auch Freiheit zu finden. Und das hat mich tief beeindruckt. Ich habe das dann auch mitgenommen, viel hin und her gewälzt und eben, in, wie es schon angetönt worden ist, auch in Diskussionen immer wieder mal angesprochen. Und das hat mich dann schlussendlich auch dahin geführt. Also Livia, wie gesagt, hat mich dann gefragt, ob ich bereit wäre, etwas zu erzählen. Und ich habe mir das dann überlegt, gefunden, ja, wieso nicht. Früher hat es auch ab und zu mal noch Junge gegeben, die etwas aus ihrem Leben erzählt haben. heute sind alle ein bisschen älter. Nein, ich finde es mega schön, wenn Leute persönliche Themen bringen. Darum habe ich gefunden, mal, wieso nicht, probieren wir das mal. Ein Versuch ist es wert. Und darum bin ich jetzt auch da. Begrenztheit ist sicher auch heute ein besonderes Thema, weil wir in einer riesigen Spannung stehen, auch zu diesen vielen Angeboten und Möglichkeiten, die wir haben. Die Forschung hat schon immer viel geforscht. Man hat immer das Gefühl, jetzt sind wir mega weit. Aber doch auch unsere Medizin mega fortschrittlich. Unsere Brüder, die sich im Bereich Machine Learning, die sich dort hineinschafft. Also es gehen Dimensionen auf, die überwältigend sind. Wir sind immer erreichbar. Wir können fast alles zu jedem Zeitpunkt erfahren, wo wir wollen. Und das ist schon gewaltig. Aber steht irgendwo halt auch in dem Kontrast zu unserer Begrenztheit. Was will ich mit dem Input heute Abend bezwecken? Ich wünsche mir sicher, dass man angeregt wird, dass vielleicht auch irgendetwas zu Rollen kommt. Wenn es spannende Diskussionen gibt, finde ich das super. Ich liebe diskutieren. Ich wünsche auch, dass man in dieser Begrenztheit eine Chance entdecken kann. Weil ich überzeugt bin, unsere Begrenztheit kann gleichzeitig auch mega in die Freiheit führen. Und im besten Fall natürlich ein erweitertes Selbstverständnis. Da drückt jetzt vielleicht die Sozialpädagogin ein bisschen durch. Ich komme aus dem Ecke. Das werdet ihr vielleicht während dem Input auch ein bisschen merken. Weil ich bediene mich an einem Modell, das ich aus der Pädagogik kenne. Das nennt sich Salutogenese-Modell oder Kohärenz-Salutogen. Bedeutet Gesundwerdung. Und Fachleute haben da sich zusammengesetzt und überlegt, was braucht ein Mensch, um in einen gesundwertig reinkommen, Prozess, wo das bestmöglichst fördert. Und das sind die drei Punkte, die man herausgeschafft hat. Das ist zum einen eine Verstehbarkeit, dass man weiss, was ist die Thematik oder die Problematik. Dann sicher auch einen Sinn drin zu sehen, warum es sich lohnt, an dem etwas zu ändern. Und auch eine Handhabbarkeit, das heisst, der Mensch selber muss können, etwas an dieser Situation verändern. Sonst wird es schwierig, weil dann ist man wieder abhängig von außen. Genau. Ich werde den Input an diesem Modell aufhängen. Ich kann sehr viel abspecken. Das Thema Begrenzung ist riesig. Man kann wirklich unglaublich lang diskutieren und sehr facettenreich. Ich habe viel abbrechen, weil ich auch nicht weiss, was so ein bisschen, wer sich schon wie damit auseinandergesetzt hat. An diesem Modell orientiere ich mich. Und ich werde als erstes den Punkt der Verstehbarkeit mit euch ein bisschen genauer anschauen. Immer bezogen auf die Begrenztheit des Menschen, also vom Individuum selber. Wir kennen den Menschen als Einheit von Körper, Seele und Geist. In der Pädagogik oder auch in der Psychologie hat man zeitweise lang diskutiert, ist der Mensch Produkt von der Anlage, von seinen Genen, von dem, was schon veranlagt ist, oder ist der Mensch ein Produkt von der Umwelt, von der Familie, vom Land, vom System, in dem man drin aufwächst. Die haben sich relativ lang und hitzig in Diskursen die Stirn geboten, bis man dann eben gesagt hat, haben alle etwas dran, plus man hat noch eine dritte Dimension dazu genommen, das ist die Persönlichkeit selber. Also der Mensch ist weder nur abhängig von der Veranlagung, noch nur vom Umfeld, sondern man hat auch noch Persönlichkeit. Und schlussendlich ist es eine Wechselwirkung von allem. Und das steht das Leben lang, sind das Prozesse, die hin und her gehen. Ich werde die drei Punkte Anlage, Umwelt und Persönlichkeit ebenfalls noch mal ein bisschen vertiefen. Und vorerst muss ich vielleicht noch sagen, ihr habt auf den Stühlen zum Teil so Blättchen gehabt, mit Schreiber. Darauf seht ihr einfach das Dreieck noch mal von der Sinnhaftigkeit, Handhabbarkeit und Verstehbarkeit. Es geht zum Teil ein bisschen in die Tiefe oder in die Weite. Darum kann man die Orientierung eventuell verlieren. Das so kann das helfen, wenn man sich an dem Dreieck noch mal ein bisschen auf das zurückgreifen kann. Wenn ihr gerade selber bei euch Sachen feststellt, könnt ihr das auch aufschreiben. Nach dem Input hat man auch Zeit, sich da zu dem noch auszutauschen. Genau, zu der Anlage. Was ist gemeint mit der Anlage des Menschen? Also zum einen haben wir alle körperliche Beschaffenheit. Wir sind unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Muskeln. Wir sind anders. Die einen Menschen bauen sehr schnell Muskeln auf, andere bauen schnell Fettgewebe auf. Dann auch vom Knochengestell her, da gibt es sehr viele Unterschiede. Natürlich auch, wenn wir dann zu den Hormonen kommen, der männliche und der weibliche Hormonhaushalt. Genau, das würde ich da schon einmal klar gesagt haben. Wer das nicht weiss, wie so eine weibliche Hormonkurve aussieht, könnt das mal anschauen. Das ist Berg- und Talfahrt. Einfach um da wieder ein bisschen zu sagen, es gibt Frauen, die sehr wenig von dem spüren und das ist mega schön. Und es gibt Frauen, die wirklich leiden unter dem und sich in dem auch begrenzt fühlen. Darum ein bisschen Verständnis haben, wenn jemand mal ein bisschen... Ja, man muss natürlich auch kommunizieren, aber das sind wirklich körperliche Prozesse, die sehr grosse Auswirkungen auf eine Person haben können. Die Männer haben auch, den Testosteron gibt es auch Kurven, das ist vergleichsmässig nicht ganz so wild wie bei den Frauen. Körperliche Veranlagung gibt es natürlich auch Behinderungen, Trisomie 21 beispielsweise, oder Menschen, die mit nicht fertig ausgebildeten Körperteilen auf die Welt kommen, Lähmungen und natürlich die ganzen Krankheiten. Resilienz und Vulnerabilität sind auch Themen, die man sehr gut kennt, vor allem die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit. Die Vulnerabilität ist das Gegenstück dazu, das ist die Verletzlichkeit. Das ist zum Teil veranlagt im Mensch. Man weiß heute auch, dass das lernbar ist. Beides, also Widerstandsfähigkeit wie auch die Verletzlichkeit, das kann man lernen, aber ein Teil ist einfach auch veranlagt. Dann natürlich Intelligenz, IQ, EQ, SQ. EQ und SQ habe ich auch reingenommen. EQ ist die emotionale Intelligenz, die heute auch in der Pädagogik mindestens, da kenne ich es halt, immer mehr aufkommt und auch immer wichtiger wird. Das setzt wirklich voraus, kann ich meine Gefühle wahrnehmen, kann ich die benennen, kann ich sie verbalisieren, kann ich auch auf mein Gegenüber eingehen, kann ich das wahrnehmen. Ist so für das soziale Zusammenleben sehr wichtig. Und die SQ kenne ich vor allem vom Hartl, der das mal so ins Feld geführt. Das ist die spirituelle Intelligenz, wo aber ebenfalls die Psychologie auch immer mehr am Aufkommen ist, weil man wirklich feststellt, mit Menschen, die mit schweren Schicksalsschlägen zu kämpfen haben oder Krankheiten, dass Spiritualität immer wieder eine wichtige Ressource ist. Darum kommt das mittlerweile immer mehr rein und wird etablierter. Es gibt weitere Veranlagungen wie ADHS, Hochsensibilität, Autismus-Spektrum-Störungen. Zu der Hochsensibilität möchte ich noch rasch sagen, es war eine Zeit lang auch so ein Hype-Begriff. Und man hat gesagt, ja, jeder ist ein bisschen hochsensibel und so. Es ist nicht so, es gibt wirklich wissenschaftliche Belegungen, wo man weiss, dass Menschen mit Hochsensibilität auch eine erhöhte Neurotransmitterausschüttung haben. Das heisst, dass das Hirn viel mehr Reiz muss verarbeiten, weil der Thalamus nicht so viel filtern kann. Darum, das ist also nicht nur irgendwie so eine Snowflake-Generation, sondern das ist wirklich auch ein Ding, das es gibt. Genau. Weiter zu den Veranlagungen haben wir auch viele psychische Veranlagungen. Also Schizophrenie, Depressionen, Persönlichkeitsstörungen beispielsweise. Und es kann gut sein, dass wir nie, dass wir da innen so Veranlagungen haben und nie mit denen konfrontiert werden. Weil wir im Leben vielleicht einfach genug Stabilität haben, dass das nicht ausbricht. Aber es kann sein, dass ein Unfall passiert oder eine schwere Krankheit, wo so Sachen, wo so eine Veranlagung nachher nicht zum Ausbrechen bringt. Darum, genau, das so viel zu der Veranlagung. Umwelt. Die Umwelt hat ebenfalls einen grossen Einflussfaktor. Ich habe als ersten Punkt die frühkindliche Bindung reingenommen. Also das Urvertrauen oder eben das Urmissvertrauen, das ein Mensch auch aufbauen kann. Und das ist mir ein mega wichtiges Thema, weil ich arbeite in der Sozialpädagogik mit Menschen, die Abhängigkeiten haben, also im Suchtbereich. Und viele Menschen, die bei uns sind, sind unsicher gebunden oder haben eben ein Urmissvertrauen aufgebaut. Und das ist, wenn man sicher gebunden ist, kann man das vielleicht schlecht nachvollziehen, aber so Menschen wachsen mit einer Grundhaltung oder mit einem Fundament auf, das einfach unsicher ist. Wo gelernt haben, meine Bindungspersonen können mir keine Sicherheit geben, die nehmen mich nicht wahr oder können meinen Bedürfnissen nicht gerecht werden. Und das sind dann viele auch vielleicht Lebensüberzeugungen, wo sie denken, ja, ich muss alles allein schaffen, ich kann mich nicht verlassen auf andere. Die Welt ist gefährlich, wo einem auch beeinträchtigen drin, Freude an der Welt haben oder mutig Sachen zu entdecken oder zu entwickeln wollen. Das finde ich ganz einen wichtigen Punkt. Natürlich geht es dann weiter mit der Familie. Bin ich allein als alleinerziehendes Kind aufgewachsen, habe ich Geschwister gehabt, haben wir streiten oder nicht, dann Freunde, Bildungssystem, in welchem Land bin ich aufgewachsen und auch in welchem Zeitalter. Weiter auch Rollenverständnis, das sind alles auch Sachen, die dann von außen einmal angetragen werden. Was ist mein Verständnis von einer richtigen Frau, in Anführungszeichen, oder von einem richtigen Mann? Mit was für Normen werde ich konfrontiert? Wie muss man sein? Wie verhält man sich? Regeln, Gesetze. Das sind alles auch Faktoren von außen, die mich in meiner Freiheit oder in meiner Entwicklung beeinflussen. Das muss nicht mal negativ sein, aber einfach, das sind Sachen, die da irgendwo Schranken anstellen. Finanzielle, materielle Situation und natürlich auch Schicksalsschläge, die das Leben stark prägen können. Dann der dritte Punkt von diesen drei Typen ist die Persönlichkeit. Das kennt ihr auch. Da gibt es Typen, die eher intro- oder extravertiert sind. Das darf man auch als Spektrum anschauen. Man sagt schnell mal, oh, ich bin intro- oder ich bin extravertiert. Das ist natürlich, da gibt es eine ganze Bandbreite. Es gibt auch den Begriff zentrovertiert. Das sind dann die so mittig sind. Das wiederum ist auch so eine Persönlichkeit, Ressourcen und auch sicher Schwächen mit sich bringt. Optimismus, Pessimismus, Realismus, kennen die Typen. Man weiß wahrscheinlich auch von sich selber, ein bisschen, zu was man neigt. Dann gibt es die ganzen Persönlichkeitsmerkmale. Das sind die coolen Tests, die man machen kann, die einem genau sagen, wie man funktioniert. Ich will es jetzt gar nicht schlecht reden, aber ja, genau. Ein einfacher tut vier Typen unterscheiden. Ein Macher, ein gemütlicher, ein konsequenter, ein freundlicher. Meistens ist man eine Mischform von diesen verschiedenen Punkten. Was natürlich Persönlichkeit auch sehr ausmacht, und das ist sicher auch ein Produkt aus der Wechselwirkung mit dem Umfeld, mit den Erfahrungen, die man gemacht hat, sind die eigenen Werte, die Wünsche, Visionen, die man hat für sein Leben, für andere, Interessen, Leidenschaften und Lebensüberzeugungen. Es gibt aber auch noch neben Anlage, Umwelt und Persönlichkeit, jetzt gerade wenn man spirituell prägt ist oder christlich, auch die Dimension Gott, auch die ist wichtig für unser Leben. Was habe ich für ein Gottesbild? Glaube ich an einen liebenden Vater, eine liebende Mutter als Gott? Oder ist es eher ein erwartungsvoller, leistungsorientierter Gott, Vater, Mutter? Wie beeinflusst der Glaube mein Sein? Beziehungsweise man kann sich auch mal fragen, ja, was passiert? Oder wie verändert sich mein Leben, wenn ich den Glauben nicht hätte? Sehe ich irgendeinen Unterschied oder wäre alles genau gleich? Und natürlich auch, das habe ich gar nicht aufgeschrieben, die persönlichen Erlebnisse, die man mit Gott gemacht hat, die einen natürlich enorm prägen können. Dann Identitätsbildung. Eben, man hat die drei Punkte angeschaut. Identitätsbildung grundsätzlich, sagt man, ist so mit 25 mehr oder weniger abgeschlossen. Aber schlussendlich ist es ein Prozess, der über das ganze Leben geht, weil wir ja eben in Wechselwirkung stehen. Und ihr habt es vielleicht gemerkt, es sind viele Faktoren, es ist auch nicht abschliessend, was ich jetzt aufgezählt habe, aber es soll wirklich deutlich machen, dass der Mensch enorm komplex ist. Und wir dürfen nicht vergessen, es geht ja nicht nur um unser Leben oder darum, uns zu verstehen, sondern jeder andere Mensch hat ja auch seine Erfahrungen, seine Geschichte, seine Stärken, seine Schwächen. Und das alles zusammen kann dann mega spannende Interaktionen geben. Aber das lassen wir jetzt mal auf der Seite, weil sonst nimmt das zu viel Raum. Genau, es ist ein lebenslanger Prozess, wo man sich entwickelt, wo man wächst und allenfalls sich eben auch anpasst oder verstellt. Und ich habe einmal an einem Morgen, wo ich meine Tagebuchzeit hatte und die Bibel gelesen habe, habe ich so einen Schockmoment gehabt, der hat mich wirklich geschockt. Weil ich habe mir dann so vorgestellt, wie das ist, wenn man dann in den Himmel kommt und wenn alles Negative von einem abfällt. Weil das ist ja so, spätestens am Himmelstor, das Negative nimmt man nicht mit. Und ich habe ein bisschen Angst bekommen, weil ich mich wirklich gefragt habe, ob ich mich noch kenne, wenn ich im Himmel bin. Weil ich irritiere, ich hatte dann wirklich einen Moment ein bisschen Angst gehabt, dachte, was mache ich, wenn ich dann durch das Himmelstor gehe, alles Negative, alles, wo ich mich angepasst habe, weil ich mir nicht entspricht, wo ich mich vielleicht auch angepasst habe, zum Gefallen wollen anderen oder mir selber, meine eigenen Erwartungen zu entsprechen. Was, wenn das wegfällt und ich mich nicht mehr kenne? Ein komischer Gedanke. Ich bin dann dem ein bisschen nachgegangen. Aber was ich mitgenommen habe, war schon so, ja, wie will ich leben? Oder kann ich mich von einem Original, wo Gott vielleicht auch mich hineingesetzt hat, wegentwickeln? Ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es das vorgefertigte Original so genau gibt. Weil eben, wir sind ja komplex und in Wechselwirkung und Gott lässt uns den Freiwillen und wir verändern uns ja auch. Und doch glaube ich, wir können uns auch in eine falsche Richtung entwickeln. Darum habe ich mich gefragt, ja, lohnt es sich dann, sich selber mit sich so lang oder so intensiv auseinanderzusetzen? Und ich glaube, ja, es lohnt sich, weil es ist gerechtfertigt, Angst zu haben, dass man sich eben fehlt oder wegentwickelt, so von Gott oder von dem, wo wir vielleicht wirklich sind oder ja, wo gut ist. Die Kriege lacht, ja, dein Input hat mich sehr inspiriert, das habe ich von dir rausgenommen, der Karl Barth. Und zwar sagt er, er unterscheidet die Schattenseite von der Schöpfung zum Nichtigen. Und die Schattenseite von der Schöpfung, sagt er, das ist das, was eine logische Konsequenz von einer endlichen Welt ist. Wir haben jetzt die Thematik von unseren Ressourcen, die ungleich verteilt sind. Das ist einfach eine Realität. Wenn jemand viel hat, hat es irgendwo weniger. Das ist eine logische Konsequenz. Nichtig ist aber dann, wenn der Mensch sich auflehnt gegen seine eigene Endlichkeit und somit eben auch gegen Gott, den Schöpfer, der ja unendlich ist in dem Sinne. Ich glaube, es ist eine Gratwanderung, weil vieles ist auch ein Status guter Motiv und fängt irgendwann an zu kippen. Ich habe das Beispiel genommen von Krieg. Wenn eine Regierung einen Krieg anfängt wegen Ressourcen, oder wenn sich eine Regierung überlegt, was können wir machen, weil unser Land Ressourcenknappheit hat, ist das nicht schlecht. Das ist ein gutes Motiv, die setzen sich ein für ihr Land. Aber wenn man dann den Krieg wählt, um dem begegnen, dem Manko, dann glaube ich, ist das definitiv der falsche Weg. Dann ist man weggekommen von dem, was gut ist. Und darum, es ist eine Gratwanderung. Viel auch gute Ansätze können irgendwann kippen. Der Mensch ist, glaube ich, auch anfällig zu grösswahnsinnigem Verhalten. Das sehen wir, oder wenn wir Dokus schauen zu Sekten, auch christliche Sekten, die fangen zum Teil sehr harmlos an und sehr gut. Es sind gute Motive dahinter. Und irgendwann kann das kippen und in eine ganz komische Richtung abdriften. Darum, ich glaube, es ist berechtigt, sich immer wieder zu reflektieren. Die Frage ist einfach, wie machen wir das? Und auch, was brauchen wir, um dem Prozess können wie auch genug früh entgegenhalten, wenn man merkt, wir kommen weg. So viel zu der Verstehbarkeit. Der nächste Punkt von der Sinnhaftigkeit. Ich habe mich gefragt, was ist der Sinn von unserer Begrenztheit? Als erstes möchte ich die Chance nehmen vom Scheitern, weil wir vorhin gerade so negativ oder so ein bisschen in so ein schweres Ding abgedriftet sind. Wir haben in unserem Scheitern immer wieder Chancen, sicher Erkenntnis zu gewinnen zu uns selber, zu unseren Stärken und Schwächen. Die Korrektur vom eigenen Verhalten und auch von unserer Haltung können zu machen. Möglichkeit auch, sich mit sich selber zu versöhnen, mit seiner eigenen Unzulänglichkeit oder Begrenztheit. Dann auch mit anderen, wo man vielleicht verletzt hat, durch das, dass man über andere Grenzen geschritten ist. Und im Endeffekt dann auch mit Gott. Weil wenn ich meinen Nächsten verletze, dann geht das auch an die Adresse von Gott, weil es ist seine Schöpfung. Das gilt ja gleich auch für mich. Wenn ich mich verletze, hat das auch immer einen Zusammenhang mit Gott. Und ich glaube auch, dass Loslassen Raum schafft für Neues. Auch wenn man irgendwo einen Frust hat oder einen Schmerz hat, wenn man loslassen kann, ist man wieder offen für neue Möglichkeiten. Ja, Sinnhaftigkeit. Glaube ich auch, dass das Erkennen von der eigenen Begrenztheit weist auf ein grösseres Ganzes hin. Weil ich als Mensch, ich kann sterben und ich bin irgendwann einfach weg. Irgendwann ist es auch, denkt auch niemand mehr an einem. Das wird uns allen so gehen. Und das jetzt, und auch wenn man dann weiterdenkt, ja, auch unsere Welt, die ist irgendwie auch begrenzt. Also momentan die Welt ist am Überhitzen, wir haben Klimakrise, dieses und jenes. Und das ist irgendwie auch endlich. Darum die Frage so, ja, was zielt es denn hin, wenn alles endlich ist? Gibt es etwas, was unendlich ist? Und ich glaube schon. Ich glaube, schlussendlich führt das auch immer wieder eben auf Gott hin, wo der unendlich ist, wo auch Schöpfer ist von dem, wo eben alles kann auch zerbrechen. Und ich glaube auch, dass das Akzeptieren von der eigenen Begrenztheit Raum schafft für Verbundenheit. Ich habe so eine einfache Metapher. Es ist ein wie ein Puzzleteil. Wenn ich die Kante von dem Puzzleteil erkenne, dann kann ich das Puzzle auch zusammensetzen mit etwas anderem. Wenn ich mein Puzzleteil nicht anschaue, mich selber nicht sehe in meiner Begrenztheit, dann wird es schwierig, Verbindungen einzugehen. Ich muss wie zuerst etwas erkennen können, damit da eine Ergänzung kann stattfinden kann. Was das wie auch ein bisschen unterstreicht, ist eigentlich das Leben oder auch der Organismus Mensch. Wir sind alle in Beziehung aufgebaut. Nur schon, wenn wir Atome auseinandernehmen mit dem positiven Kern, wo Protonen und Neutronen drin sind und Elektronen, die rundherum kreisen. Das funktioniert nur, weil das in Beziehung zueinander steht. Und das baut ja schlussendlich alles auf. Also es ist, ich finde es enorm spannend und ich habe das Gefühl, auch die Natur, es weist alles so ein bisschen auf den Beziehungsfaktor hin. Und das glaube ich auch, dass auch die Sehnsucht vom Mensch nach Beziehung und Gemeinschaft tief in einem verankert ist, weil wie Gott in dem Sinne auch ja, etwas besonders Heilsames sieht oder uns geschenkt hat. Ich habe in die Bibel einen Blick hineingeworfen und habe mich also bewusst auf den Mose oder auf die Schöpfungsgeschichte konzentriert und nachher noch auf Jesus. Weil das ja wie auch das Ideal ist von Gott. Und ich denke, dort finden wir vielleicht auch viel, oder ich finde für mich, dort auch viele Antworten zu, was denkt Gott oder wie stellt sich Gott was vor. Und dort liest man im 1. Mose 26 und 27 und Gott sprach, lasst uns, ja, es ist ein Schreibfehler, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. spannend finde ich auch, dass dort in der Mehrzahl, dass Gott sich von sich in der Mehrzahl spricht am einen Ort. Und dort erkennt man ja eigentlich auch schon so ein bisschen, Gott schafft sich ein Gegenüber, aber es sind wie zwei Teile. Eben, es ist das, der Mann und die Frau, das Männliche, das Weibliche. Es ist wie eine Ergänzung und in dieser Ergänzung ist das Abbild von Gott. Das Alleinstehende ist nicht voll. Und im nächsten Vers, also vom 1. Mose 2, 18, glaube ich, oder? Ja, 18, heißt: Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Auch da wieder, Gott sagt: Es ist nicht gut, allein zu sein. Man braucht Ergänzung, man braucht eine Beziehung. Und auch der Ursprung, wo der Mensch mit Gott hat können, im Garten Eden laufen, man hat Gemeinschaft gehabt, man ist sich begegnet. Und ich glaube, das ist etwas, wo, ja, das ist das, was Gott sich wünscht für uns, dass wir wieder mehr in das hineinkommen, in die Beziehung zu ihm. Sicher auch durch Jesus, durch den Heiligen Geist, den wir bekommen haben. Und dann eben auch Jesus. Ich habe mich gefragt, ja, was hat denn Jesus gemacht? Und er ist ja auch auf den Mensch reduziert worden, kann man schon fast sagen. Also wenn ich mir vorstelle, Gott begibt sich in einen, so einen fragilen Körper, ist das ja schon noch erstaunlich. Und Jesus hat eigentlich Himmel auf Erde gebracht. Also er hat das gelebt, er hat Wiederherstellung gelebt, er hat Heilung gelebt, er hat Beziehung gelebt und er hat immer wieder den Kontakt zu Gott gesucht. Jesus ist immer wieder allein, hat sich die Zeit genommen, ist in Beziehung zu Gott. Und in dem Sinne, glaube ich, ja, liegt das Geheimnis. Also wir brauchen wie alles, wir brauchen uns Menschen. Aber eben, wir brauchen Gott. Und ich glaube, das hat Jesus sehr gut vorgelebt. Das Bild habe ich übernommen. Das inspiriert hat mich der Raffi beim letzten P2B. Weil er hat auch ein Foto eingeblendet vom James Webb Teleskop. Und das zeigt so ein bisschen den Himmel, das Universum, all die Sterne, wo ja, wenn man sich lange in das hineindenkt, dann kommt man richtig ins Staunen und man kommt sich ein bisschen kleiner vor. Und ich glaube, manchmal ist das gar nicht schlecht, wenn wir so ein bisschen raustreten aus unserer kleinen Welt und uns wie bewusst werden, hey, wir sind nicht unwichtig überhaupt, wir sind wichtig und einzigartig und auch gewollt von Gott, das glaube ich ganz tief. Aber wir sind doch auch nicht so viel. Also, ja, ein bisschen, also mir hilft das, wieder ein bisschen in eine Demut hineinzukommen, einfach zu merken, ja, okay, es gibt auch noch mehr als einfach nur meine Realität. Und das finde ich persönlich sehr entlastend. Jetzt haben wir den letzten Punkt von unserem Modell, das wir verfolgen, Handhabbarkeit. Ich glaube, was man immer machen kann, ist, sich bewusst für eine Haltung entscheiden. Glaube, Liebe, Hoffnung kennen wir von der Bibel. Andreas Walker hat ein Hoffnungsbarometer entwickelt. Es gibt ja Sorgenbarometer für die Schweizer. Er hat da das Gegenstück entwickelt, das Hoffnungsbarometer. Alles wissenschaftlich ist ihm sehr wichtig. Er kommt aus dem christlichen Ecke, aber er hat bewusst nicht christliche Verlage benutzt, um öffentlich zu werden, sondern ihm ist wichtig, dass es wissenschaftlich anerkannt ist. Und er tut Glaube, Liebe, Hoffnung so erklärt, das habe ich sehr spannend gefunden, darum habe ich es da reingenommen. Glauben als das Ja von der Antwort Gottes, mein Ja als Antwort auf Gottes Ja zu mir. So. Also der Glaube ist die Beziehung von mir zu Gott. Die Liebe versteht er so, das ist mein Ja zu meinem Nächsten, eben auch zum Feind und somit auch zu der Schöpfung von Gott. Es ist die Beziehung zu meinen Mitmenschen oder zu dem, was mich umgibt. Und die dritte Dimension ist die Hoffnung. Und die Hoffnung hat er auf sich selber bezogen. Also mein Ja zu meinem Leben, zu der Gegenwart und Zukunft, zu der Entwicklung von meinen Ressourcen und alles, was halt damit zusammenhängt. Ich glaube auch, dass das etwas, was wir machen können, was Handhabbarkeit betrifft oder was den Umgang mit unserer Begrenztheit betrifft, ist wirklich vergeben. Oder dann eben auch also anderen aktiv vergeben oder Vergebung auch wie aussprechen. Versöhnung, glaube ich, ist ein mega wichtiger Wendepunkt von der Einsamkeit in die Verbundenheit. Und ich glaube wirklich, dass die Einsamkeit etwas vom Gefährlichsten ist, weil dort das grösste Potenzial ist, dass wir angegriffen werden auf diesen Punkten, wo wir einfach auch verletzlich sind, aus unserer Biografie, aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Den eigenen Körper bewohnen lernen, das klingt jetzt wieder sehr so, pädagogisch. Von dem reden wir viel beim Arbeiten einmal. Klingt irgendwie so ein bisschen schön, aber ist wirklich noch eine gute Sache. Ich glaube, wenn man Freude entwickeln für sich selber, mit allen Ecken und Kanten, dann kommt man in eine neue Freiheit. Und Grenzen können erkennen von sich selber, setzt auch wieder frei, weil es entlastet. Ich kann dann wie auch, ich bin offen, dort Beziehung eingehen. Oder ich kann dort die Möglichkeit, bei anderen Menschen anzutocken oder halt dann eben auch im Vertrauen auf Gott das können abgeben. Also dankbar sein, Frieden schließen mit sich selber. Mega wichtig. Mach dich nicht unverzichtbar. Das hat der Joe Lehmann letztens gesagt. Das ist der Leiter der Quellenhof-Stiftung. Hat mich auch schwer beeindruckt. Ich habe grossen Respekt vor ihm, wie er sehr nüchtern so seine Position anschaut. Er ist doch ein Leiter von 100 bis 200 Mitarbeitenden und hat sich jetzt für eine Co-Leitung entschieden, weil er sagt, es ist immer schwierig, so allein in einer wichtigen Position zu sein, also in einer verantwortungsvollen Position. Er wünscht sich ein Gegenüber, das ihm auch Feedback gibt und einen Austausch hat. Finde ich mega, mega stark. Also auch demütig sein und mit anderen verbunden sein. Dann würde ich auch noch kurz wieder reinnehmen, den Input von Ben Sager. Er war hier auch da. Er hat zum Thema Berufung einen Input gemacht und hat dann wie auch Mut gemacht, dass wir uns mit dem auseinandersetzen. Das sind Stärken, Werte, Wert und Bedarf. Und aus dem heraus gibt sich dann wie so eine Berufung, wo man reinkommen können. Also auch ein ganz cooles Tool, um sich zu fragen, hey, wo kann ich vielleicht umdenken, wo will ich mich neu herausfordern. Mega empfehlenswert. Ja, ich habe noch einen Psalm diese Woche gelesen, den ich mega schön gefunden habe. Ich lese euch den jetzt vor. Das ist der Psalm 21. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen. Woher wird Hilfe für mich kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern. Er, dein Beschützer, schläft niemals. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr spendet dir Schatten und steht dir bei, damit dich am Tag die Sonne nicht sticht und in der Nacht der Mond dir nicht schadet. Der Herr wird dich behüten vor jedem Unheil. Er bewahrt dein Leben. Der Herr behütet dich, wenn du gehst und wenn du kommst. Jetzt und für alle Zeit. Das ist so ein Vers, wo, wenn ich den Morgen im Kerzenlicht lese, ich da so innerlich epische Gefühle bekomme und fast Hühnerhaut und fühle mich dann mega näher bei Gott. Im ersten Moment. Und wenn ich dann aber weiter überlege, dann bringt er mich schon ins Nachdenken, weil es gibt viele Menschen, die das nicht so erleben. Ich arbeite eben im Suchtbereich. Das sind viele Menschen, die ganz schlimme Sachen erlebt haben, viel Trauma auch, und die auch wirklich gequält sind von ihrem Schicksal und dort irgendwie wie nicht aus dem herausfinden oder noch nicht den Punkt gefunden haben, wo der Groschen fällt. Und da habe ich wirklich Fragen, auch an Gott. Eben, das Leid ist Realität, das ist einfach so. Und doch glaube ich, also und doch frage ich mich halt, wenn er sagt, du wirst bewahrt bleiben von Unheil. Aber man sieht ja, dass es nicht so ist oder Menschen leiden unter Sachen. Dann frage ich mich, entweder sind die Versprechen explizit für eine bestimmte Art Mensch oder haben wir falsch verstanden, was Gott als Unheil betrachtet? Was ist für Gott Unheil? Das Thema vertiefen wir jetzt auch nicht mehr. Da können wir auch mega einen Sack aufmachen. Aber ich habe zum Thema Begrenztheit sehr viele Fragen, weil ich einfach auch mit Menschen arbeite, die wirklich schlimme Sachen erlebt haben und mit dem kämpfen und wollen rauskommen und doch immer wieder Rückschläge haben und nicht aufgeben. Ich habe grossen Respekt vor solchen Personen. Ja. Das ist eine Frage, die ich Gott schon viel gestellt habe, noch keine Antwort bekommen habe. Aber ich glaube, ja, dass da innen irgendeinen Gedanken hat. Vielleicht weiss ich irgendwann mal mehr zu dem. Genau. Ja, das wäre jetzt der Schluss von meinem Input. Ich habe einfach noch zwei Verse drauf genommen, die mir gut gefallen. Der erste ist ein Psalm 147, 14. Er gibt deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit dem besten Weizen. Finde ich einen mega schönen Vers. Und ja, das wünsche ich euch. Mir natürlich auch, dass wir immer wieder erfahren dürfen, dass Gott uns wirklich das gibt, was wir brauchen. Und dass er uns auch den Frieden schenkt mit uns selber, mit dem, wie wir sind, wo wir begrenzt sind, wo wir Ressourcen haben, wo wir Leidenschaften haben. Und dass wir mutig bleiben und vorwärts gehen. Und der zweite, ja, habe ich einfach auch noch reingenommen, weil ich glaube, das ist ja das Wichtigste, dass wir Gott lieben, den Nächsten und uns selber, wieder den Aspekt der Beziehung, von dem Zusammenkommen, von dieser Verbundenheit mit dieser höheren Dimension. Ja. Gut. Ich hoffe, ihr seid nicht alle erschlagen oder ich hoffe, es hat irgendwie etwas gemacht. Ihr habt jetzt eben noch Zeit, um miteinander austauschen. Ihr dürft auch Gedanken aufschreiben. Ihr dürft Sachen aufschreiben, um auf das Zettel, das ihr auf dem Stuhl hattet. Und nachher wird die Jojo, glaube ich, sagen, wenn es dann weitergeht. Okay, danke vielmals.